Menschen nach Deutschland geschleust, drei Syrer auf der Anklagebank, seltener Prozess in Thüringen. Ja, und da sind wir heute dabei bei so einem Schleuserprozess, und zwar beim Prozessauftakt im Landgericht Gera. Und es geht darum, wie syrische Angeklagte Menschen von Österreich nach Deutschland gebracht haben sollen. Es geht um verschärfte Strafen in solchen Fällen und es geht um Technik im Gerichtssaal. Die ist nämlich gar nicht so selten und spielt auch in diesem Prozess eine Rolle. Zu hören wie immer in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, und schreiben könnt ihr uns auch an angeklagt@mdr.de. Und jetzt geht's los.
ARD.
Ja, und wie immer für uns dabei im Gerichtssaal MDR Thüringen, Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
Heute ganz ohne Notizen, sondern mit der neuen Technik.
Ich habe gestern mal versucht, auf meinem, darf ich das hier sagen, iPad zu schreiben.
Ja.
Ja, habe ich gemacht. Hat funktioniert. Ich hoffe, ich habe auch alles reingeschrieben, was ich heute noch erzählen will.
Wir legen einfach mal los, weil Technik, gutes Stichwort, darum geht es ja heute auch in dieser neuen Folge. Wir sind am Landgericht Gera und es ist ein sehr interessanter Prozess, weil der wieder viele spannende Details hat und das Ganze am Prozessauftakt. Conny, du warst dabei. Lass doch mal hören, worum geht's.
Es geht um das illegale Einschleusen von Nicht-EU-Bürgern nach Österreich und Deutschland, so heißt das korrekt. Dazu gehört dann auch noch die Beihilfe zur illegalen Einreise und zum illegalen Aufenthalt. Das ist der Vorwurf. Auf der Anklagebank sitzen drei Männer, die aus Syrien stammen. Und das sind aber nicht die einzigen, die auf dieser Seite des Gerichtssaals sitzen, sondern da ist es richtig voll.
Tja, richtig voll, weil da gibt es nämlich noch Dolmetscher.
Genau, und zwar jeder Angeklagte hat einen eigenen Dolmetscher bzw. eine Dolmetscherin und jeder Angeklagte hat zwei Verteidiger. Das ist, ich sage jetzt mal, in solchen Verfahren üblich. Weil wenn ein Verteidiger ausfällt, würde ja möglicherweise das Verfahren, ich sage jetzt mal, platzen oder so, weil das sind natürlich Pflichtverteidiger. Bei der zu erwartenden Strafe ist es auf jeden Fall eine Pflichtverteidigung. Wir sind am Landgericht, es ist ein kompliziertes Verfahren, es kann ein sehr langwieriges Verfahren sein. Deswegen zwei Verteidiger und da sitzen also viele Leute, als die Wachtmeister die Angeklagten reingebracht haben. Da war, sorry, richtig Wuhling auf dieser Seite des Gerichtssaales. Weil ein Angeklagter kommt ja immer mit zwei Justizvollzugsbeamten.
Ah, kommen also quasi alle aus der Untersuchungshaft oder aus dem Gefängnis?
Ja,
genau.
Sitzen in etwa 6 Monate alle drei ein. Und wir wissen ja, nach 6 Monaten sollte es möglichst losgehen. Sonst müssten die Angeklagten in die Freiheit entlassen werden.
Und dann ging es los. Die Anklage wurde ja verlesen. Was steht denn da so alles im Raum? Weil bei so Schleuserprozessen, da stellt sich natürlich immer die Frage, wie haben die das gemacht? Wie viele Leute waren vielleicht auch in so einem Transporter? Und das wurde alles jedenfalls in der Anklage auch erläutert, gell?
Ja, das wurde in der Anklage sehr detailliert beschrieben. Ich habe so einen Prozess natürlich noch nie gehabt, weil das spielt ja alles nicht in Thüringen und deswegen erkläre ich jetzt einfach mal schnell, warum wir in Gera verhandeln. Diese Schleuserfahrten, die Angeklagten, die stammen aus dem August 2022 und ich sag mal, auf die Angeklagten gekommen ist man erst 2024 und da lebten die in Gera und Jena. Und deshalb ist jetzt das Landgericht Gera zuständig. Die Anklage stammt von der Staatsanwaltschaft Gera, Abteilung organisierte Kriminalität. Die sind ja schon immer, also ich sag mal, länderübergreifend unterwegs, weil die ja wirklich diese großen Bandenverbrechen bearbeiten. Und auch in diesem Falle geht es darum, dass sich die Angeklagten zu einer Bande zusammengeschlossen haben. Den Kopf der Bande hat man nicht, kann ich später danach noch was dazu sagen. Und die Angeklagten, die da jetzt in Gera auf der Anklagebank sitzen, das sollen die Fahrer sein.
Ja, und dann schauen wir gleich mal, wie das Ganze abgelaufen sein soll. Auch das hört man ja eher selten. Also wie die Männer andere Menschen über die Grenze gebracht haben sollen.
Ich gehe davon aus, dass sie sich Transporter und Autos gemietet haben. Und mit diesen Fahrzeugen haben sie dann im ungarisch-serbischen Grenzgebiet Menschen, ich sag mal, aufgenommen. Haben die dann an die ungarisch-österreichische Grenze gebracht. Und ein Teil der Menschen, es gibt keine Namen, keine Nationalitäten, sondern es geht immer nur um Personen in der Anklage. Und ein Teil dieser Menschen sind dann noch nach Deutschland gebracht worden. Aber ein Großteil ist tatsächlich in Österreich offensichtlich geblieben. Und das Ganze ist immer so passiert, dass ein Es gab ein sogenanntes Vorausfahrzeug, also jemanden, der ganz offensichtlich ohne Flüchtlinge mit einem Auto schon mal geschaut hat, ist denn die Luft rein? Gibt es Kontrollen? Wo können wir langfahren? Und trotzdem sind dann die Menschen, die geschleust wurden, aus den Autos rausgelassen worden. Und zwar jeweils ein paar hundert Meter vor der jeweiligen Grenze, sind dann zu Fuß über die jeweilige Grenze und ganz offensichtlich hat man sie danach wieder aufgenommen. Ganz konkret konnte wohl nachgewiesen werden, also heißt es in der Anklage zumindest, dass ein Teil der Menschen nach Dresden gebracht worden ist. Und bei ein paar Schleuserfahrten ist immer an den Kopf der Bande ein Video geschickt worden von der geglückten Schleusung. Ein Handyvideo. Wie das jetzt aussah, kann ich nicht sagen, aber so steht es in der Anklage. Das ist natürlich möglicherweise ein Beweis. Vielleicht sind da auch die Angeklagten drauf zu erkennen. Das weiß ich alles nicht. Aber das zeigt also, dass es jetzt nicht so ist, dass die Angeklagten irgendwie konkrete Aussagen gemacht hätten, sondern dass durch andere Aussagen man auf diese drei gekommen ist.
Klar, Beweisvideo kann man sich ja vorstellen, weil die natürlich auch Geld für ihre Transportfahrten bekommen wollten.
Ja, das ist konkret, ganz konkret gesagt worden. Also ich glaube, das haben wir schon sehr oft an anderer Stelle berichtet, dass die Menschen, die ihr Land verlassen wollen, dass die Unsummen zahlen für diese Schleusung. Also mehrere tausend Euro. Und in diesem Falle ist es so, dass die Angeklagten pro Fahrt und pro geschleustem Menschen bis zu 500 Euro erhalten haben sollen. Und sie sind nur die Fahrer. Der Kopf der Bande hat deutlich mehr erhalten. Das geht auch aus den Ermittlungen hervor.
Oder ich hatte immer gleich so ein Bild im Kopf, als du mir das erzählt hast, Mensch, die haben Flüchtlinge, Menschen über die Grenze gebracht. Dann hat mir vielleicht automatisch auch so ein Bild im Kopf von überfüllten Lastwagen oder so.
Es geht um 100 Menschen. Es geht um 6 Fahrten mit mehreren Fahrzeugen auch. Also bei einer Fahrt waren da noch andere dabei, andere Fahrer, die hier nicht angeklagt sind. Und ich glaube, die Höchstzahl von Menschen pro Fahrt waren 9 und sonst waren es 4 und 5. Das spricht also dafür, dass es nicht diese Fahrten sind, über die wir leider auch schon berichten mussten, also zusammengepfercht auf irgendeiner Ladefläche. Das scheint ein bisschen anders gelaufen zu sein, aber Details kann ich nicht sagen, die gab es aus der Anklage nicht.
Der Prozess wird lange dauern, bis Mai sind Prozesstage angesetzt, aber die drei Angeklagten, die haben auch ein bisschen was gesagt über sich. Und was das für Typen sind, das hören wir gleich.
Das sind also Leute, die in Gera und Jena leben, deshalb wird hier verhandelt und schon länger hier leben. Und ja, die haben gearbeitet. Also der eine hat erzählt, dass er in der Fertigung eines Großbetriebes gearbeitet hat. Der andere hat als Schneider gearbeitet. Sie sind alle verheiratet und haben hier also das, was man so ein bürgerliches Leben nennt, ganz offensichtlich. Einer hat die Vorwürfe bestritten, die anderen haben nichts gesagt. Deswegen kann ich jetzt nur das sagen, was sozusagen erfragt worden ist und wo die Angeklagten was dazu gesagt haben. Und es war wie immer Anklage verlesen und dann haben die Verteidiger schon ums Wort gebeten und haben gesagt, eigentlich wollen wir, dass das Verfahren ausgesetzt wird, weil. Und dann sind ganz verschiedene Sachen gekommen. Einmal hatte die Staatsanwältin kurz zuvor noch ein paar Blätter Papier übergeben. Da hat es wohl noch mal Durchsuchungen gegeben, nachträgliche, und auch Zeugenaussagen zu diesem Verfahren. Ich kann jetzt nicht sagen, wo und wer, aber das hat natürlich dazu geführt, dass die Verteidiger gesagt haben, stopp halt, das müssen wir erstmal mit unseren Mandanten besprechen. Da können wir jetzt nicht so ohne weiteres weitermachen. Hat die Staatsanwältin gesagt, ich habe das auch gestern erst von der Polizei bekommen. Ich habe das jetzt sozusagen, so ist es schneller, als wenn ich es ihnen noch irgendwie geschickt hätte. So viel ist das nicht. Und es stellte sich dann ganz schnell raus, dass für 12.30 Uhr diese Videovernehmung ins österreichische Gefängnis geplant war. Und dann hat man gesagt, okay, besprechen Sie sich erstmal mit Ihren Mandanten, lesen Sie sich das erstmal durch. Dann ging es um 12 weiter, dann hieß es, ah, das ist so viel, das können wir nicht in der kurzen Zeit. Und dann gab es schon größere Diskussionen, ob man das heute alles noch so macht wie geplant. Dann hat die Vorsitzende gesagt, ja, wir haben bis heute Abend 18 Uhr die Schalte geplant. Sie hat es juristischer formuliert als ich jetzt. Und wir machen jetzt bis 15 Uhr eine Pause, dann können Sie das nochmal besprechen. Und dann haben die Anwälte gesagt, ja, da ist unter anderem ein Hinweis darauf hin, dass einer für seine Aussage Geld bekommen sollte oder Geld bekommen hat. Das geht so alles nicht. Aber da ist Gericht und Staatsanwaltschaft, ich sag mal, hart geblieben. 15 Uhr, das sei dann genug Zeit, alles zu besprechen.
Aber vorher gab es noch einen Einwand von zwei Verteidigern, Conny, und auch das ist interessant, Conny. Worum geht's denn da genau?
Ein Verteidigerpaar, sage ich jetzt mal, hatte noch was ganz anderes. Nämlich, es ging um Daten, die in der aktuellen Gera-Anklage stehen und dass die nicht mit Daten übereinstimmen aus einem österreichischen Verfahren am Landesgericht Eisenstadt geführt, wo ein anderer verurteilt worden ist. Für diese Fahrten, wo der aktuelle Angeklagte mit dabei gewesen sein soll. Aber jetzt kommt das, was ganz, ganz selten passiert. Dieser Angeklagte sei in diesem österreichischen Verfahren freigesprochen worden. Unter anderem wohl für eine Fahrt, die jetzt in dem Gera-Verfahren wieder eine Rolle spielt. Und da hat der Verteidiger gesagt, so, das ist der klassische Strafklageverbrauch. Es steht sozusagen, ist im Grundgesetz geregelt, dass jemand, der einmal wegen einer Tat freigesprochen worden ist, dafür nicht mehr verurteilt werden darf. Das ist in Deutschland so, das spielt eine ganz große Rolle in jeder überregionalen Berichterstattung, weil durch die neue DNA-Technik, das ist jetzt eine kleine Abschweifung, aber ich will erklären, was das für Konsequenzen hat, dieses Recht. Mhm. Durch die neue DNA-Technik entdeckt man ja in ganz alten Fällen jetzt plötzlich wieder Hinweise auf Menschen. Man findet halt jetzt DNA, die man vor 20, 30 Jahren noch nicht gefunden hat, oder man kann die besser analysieren. Und die Technik, die Wissenschaft, die hat sich da so irre weiterentwickelt. Das Recht ist aber noch dasselbe. Und es gibt tatsächlich Fälle, wo jemanden umgebracht hat, deswegen angeklagt war, freigesprochen worden ist. Und jetzt gibt es aber, weil die Beweise nicht gereicht haben, und jetzt gibt's einen eindeutigen Beweis, nämlich die DNA des Täters ist die DNA des Menschen, der freigesprochen worden ist. Der ist also ganz nachweislich der Täter und trotzdem darf er nicht mehr angeklagt werden. Und dass es EU-weit so ist, das ist für mich neu gewesen, aber da gehe ich mal davon aus, dass der Verteidiger da recht hat, dass das so ist. Das wird also in diesem Verfahren noch eine Rolle spielen, aber das spielt natürlich erst dann eine Rolle, wenn man zu den einzelnen Fahrten kommt. Und dazu ganz wichtig ist die Aussage eines, ich denke, eines Landsmannes, ich habe nur den Namen gehört, der Angeklagten, der in Österreich vom Landesgericht Eisenstadt verurteilt worden ist und in Innsbruck im Gefängnis sitzt.
Blick nach Österreich, ins Gefängnis, direkt rein, oder wie ist das gelaufen?
Ja, also es sollte ja 12.30 Uhr diese Schalte beginnen, diese Zeugenvernehmung. Und ich um 12 ging der Prozess weiter. Ich war etwas eher da. Und dann stand schon im Gerichtssaal ein riesengroßer Monitor, also ich sag mal zwei riesen Flatscreens irgendwie verbunden, so ein ganz, ganz langer. Der stand schon vorher da und inzwischen war der in den Saal reingerückt. Das ist ein sehr großer Saal. Und als Zuschauer sah man den nur von hinten, aber ich bin mal schnell vorgehuscht und habe mir das von vorne angeguckt und dann habe ich nur gesehen, dass die Kamera auf die Richterbank gerichtet war und ich habe die Richterbank gesehen, also die in Gera. So. Dann aber, es war ein Techniker dabei. Also ich fand das spannend, weil ich habe das erste Mal tatsächlich erlebt. Ich weiß, dass die Familiengerichte tatsächlich schon online verhandeln. Also da sitzt dann jemand bei seinem Anwalt im Büro und dann muss der nicht anreisen von weit weg. Das habe ich das letzte Mal vor einem Jahr erzählt bekommen, weil Familiensachen sind ja immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und da hieß es aber, unsere Verbindungen sind nicht so stabil. Das ist nicht so gut. Und in dem Fall aber, das habe ich dann später erst erfragt, das ist eine ganz bestimmte Technik, die da benutzt wird. Die ist mit Sicherheit auch sicher ohne Ende. Also da kannst du dich jetzt nicht so ganz einfach einhacken, vermute ich. Und es stand ein Techniker dabei und dann wurde schon eine Schalte nach Österreich aufgebaut. Ich habe dann also irgend so einen Raum gesehen, wo ganz viele Mikros auch waren und ein anderer Techniker zu sehen war, der sagte, wunderbar, funktioniert, bis dann. Und was ich auch noch gehört habe, war, dass die neben diesem Zeugen dort aus dem Gefängnis ein österreichischer Staatsanwalt dann sitzen würde. Also da gibt es offensichtlich ein Prozedere, nachdem diese Vernehmungen möglich sind. Und das sollte dann da auch stattfinden. Aber, das habe ich ja schon gesagt, um 12.10 Uhr war leider der Prozess schon wieder zu Ende und er sollte um 15 Uhr weitergehen. Und dann habe ich mich schon wahnsinnig geärgert, weil da hätte ich nicht mehr gekonnt um diese Zeit. Das Einzige, was ich dann noch in Erfahrung gebracht habe, war, dass diese Technik jetzt sehr oft eingesetzt wird bei den Gerichten. Dass also tatsächlich diese Vernehmung nicht unbedingt aus anderen Ländern, das ist dann schon eher seltener. Aber Österreich gehört dazu so einem Verbund, wo das möglich ist, wo es also irgendwelche Abkommen und Regelungen gibt, dass das unangreifbar ist. Und der Pressesprecher des Gera Landgerichts hat mir dann gesagt, also das ist nicht so selten, wie ich das jetzt gerade wahrgenommen habe, sondern sie machen das tatsächlich öfter, diese Videoschalten.
Videocalls.
Genau, zur Zeugenvernehmung auf jeden Fall, weil, das auch das habe ich schon mal erzählt, wenn jemand in einem Gefängnis sitzt und zu einer Zeugenvernehmung an ein Landgericht muss, was jetzt nicht so unbedingt nah ist und keine Halbtagesreise ist,
ja,
dann wird er verschubt. Dann kommt er in so einen Gefangenenbus und ist vielleicht 14 Tage unterwegs, um in dieses Gefängnis zu kommen. Deswegen sind diese Videoschalten, aus meiner Sicht können die ein Verfahren unglaublich straffen und ich denke, es wird auch ein bisschen preiswerter sein.
Und die Zeugen, wenn es ins Gefängnis geht, dann sind die Zeugen auch relativ sicher da.
Ja, dazu muss ich jetzt noch sagen, zu dem österreichischen Zeugen. Da hat die Vorsitzende nämlich vorgelesen, dass sie ihn zur Zeugenaussage nach Gera holen wollte. Und dann hat er geschrieben, nee, das will er nicht, er möchte in Innsbruck vernommen werden. Und als die das vorgelesen hat, da habe ich noch gedacht, na toll, da muss jetzt das ganze Gericht nach Österreich fahren. Und dann sagte sie, und deshalb haben wir für heute so eine Schalte organisiert. Also das war für mich überraschend, gestehe ich offen, ja. Da hat sich extrem viel getan und vor allen Dingen in den letzten Monaten. Also wir reden ja schon ganz lange von der Digitalisierung der Justiz, von der Einführung der E-Akte und ich höre immer nur, geht nicht, klappt nicht. Die E-Akte ist eingeführt worden an manchen Gerichten, ohne dass die Technik dazu da war. Die haben das zum Teil dann wieder ausgedruckt, was die Anwälte geschickt haben. Und jetzt habe ich aber so das Gefühl, als ob es da so Knall gemacht hat und jetzt, ich sehe das in den Gerichtssälen, wie da plötzlich Technik drin steht. Und offensichtlich funktioniert die auch.
Und dann geht es auch dann relativ schnell, würde ich mal jetzt sagen, dass man sich auch dran gewöhnt. Ne? Also wenn jetzt der Pressesprecher sagt, ach, ist ja gar nicht so ungewöhnlich mehr, dann geht das dann auch schnell.
Ja.
Kann mir vorstellen, dass natürlich da verschiedene Regeln dran gekoppelt sind, dass vielleicht immer ein Staatsanwalt dabei sein muss oder
also,
ein Anwalt allgemein.
Frag mich nicht, keine Ahnung, in Österreich ganz offensichtlich ist es so.
Mhm.
Und vielleicht hat das auch noch mit anderen Ermittlungen zu tun. Keine Ahnung, war jedenfalls für mich spannend.
Der Zeuge hat dann wohl auch ausgesagt und du hast nochmal nachgefragt.
Ich habe dann danach nochmal telefoniert und gesagt bekommen, dass die Haftzeit des Zeugen bald endet. Und dann will der Zeuge unbedingt nach Gera zurück, weil dort seine Familie lebt. Und dann wird er vermutlich, also so ist der Plan, dann wird er persönlich von Angesicht zu Angesicht im Gera-Verhandlungssaal vernommen. Also das ist momentan der Stand der Dinge in diesem Verfahren. Ich habe es vorhin schon gesagt, es könnte kompliziert werden.
Es könnte kompliziert werden, vor allem könnte es auch kompliziert werden, wenn wir vorausgucken. Du hast gesagt, bis Mai sind Verhandlungstermine angesetzt und wir wollen mal auf mögliche Strafrahmen gucken. Und du hast mir schon erzählt, auch da hat sich einiges geändert, was den Strafrahmen angeht. Was hat sich da geändert?
Die Taten, um die es jetzt hier in Gera geht, die sind im Oktober 22 passiert. Also es geht um insgesamt der eine hat 6 Fahrten, deswegen 6 Fahrten angeklagt und 2 seiner Mitangeklagten jeweils wegen 3 Fahrten. Alles Oktober, alles hintereinander. Also das muss wirklich ein sehr kurzer Zeitraum gewesen sein, in dem viele Menschen transportiert wurden. Und da war der Strafrahmen noch Mindeststrafe 1 Jahr pro Fahrt bis 10 Jahre. Und seit letztem Jahr ist der Strafrahmen, da ist die Mindeststrafe 3 Jahre und die Höchststrafe ist geblieben bei 10 Jahren. Aber pro Fahrt 3 Jahre, da kann schon was zusammenkommen, trifft, wie gesagt, für diese Angeklagten nicht zu, weil das schon etwas länger her ist. Und die Verschärfung des Strafrahmens, das kann man sich, glaube ich, ganz gut erklären. Die Schleuserfahrten haben so zugenommen. Dieses Landesgericht Eisenstadt in Österreich, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, das liegt im Burgenlandkreis und da habe ich mich ein bisschen belesen. Das ist also das Gericht mit den allermeisten Schleuserfahrten. Das ist natürlich geografisch bedingt. Und also die haben irre viel zu tun, aber in Deutschland hat das natürlich auch zugenommen und man hat dann die Strafen verschärft, um zu verhindern, dass mit der Hoffnung der Menschen, denen es in ihrem Land nicht so gut geht, große Geschäfte gemacht werden.
Also und abschreckende Wirkung für mögliche Täter. Aber ob die überhaupt die Strafrahmen kennen,
das. ja, das ist, ja.
Es wird ein langer Prozess, Conny. Letzte Frage, weil du hast nur ganz kurz so nebenbei gesagt, dass du sowas noch nicht hattest in Thüringen.
Schleuserfahrten tatsächlich nicht. Ich habe schon wir hatten schon einen Schleuserprozess. Ja. Ich meine, über den haben wir auch gesprochen.
Ja.
Da ging es aber um das waren ukrainische Landsleute. Heute legal, damals illegal, die denen Kost und Logis geboten haben.
Mhm.
Das nannten wir auch Schleuserprozess. Ich weiß gar nicht, ob war ein Schleusen von Ausländern auch angeklagt.
Ja.
Da ging es aber hauptsächlich eben um Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und zur illegalen Einreise, was hier ja auch mit eine Rolle spielt. Aber damals sind keine konkreten Schleuserfahrten beschrieben worden, sondern die waren irgendwann da.
Deswegen wollte ich nochmal die Besonderheit dieses Prozesses dann damit herausstellen, weil es eben so selten ist. Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Ein außergewöhnlicher Prozess in Thüringen. Es geht um Schleuserfahrten, die drei syrische Männer gemacht haben sollen. Und das war's für heute mit unserem Einblick ins Gerichtswesen. Wie immer gibt es alle 2 Wochen montags eine neue Folge zu hören, und zwar in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung oder ein Abo dalasst, und schreiben könnt ihr uns auch an angeklagt@mdr.de. Und an dieser Stelle empfehle ich ja wie immer die ARD Audiothek, vor allem da die Rubrik True Crime, spannende Fälle, die ihr da findet und die ihr euch da reinziehen könnt. Viel Spaß beim Hören und bis dann.